Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 153. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staude und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die fünfte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Lisa Bunn vom Weingut Bunnstrebel im rheinhessischen Nierstein. Lisa blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück und sagt, das Finale war dramatisch. Die Nerven lagen blank, sowas braucht kein Mensch. Und sie fügt hinzu, hoffentlich müssen wir so etwas nie wieder erleben. Konnte der Oidiumbefall im Sommer noch begrenzt werden, war gegen die dann nach dem Dauerregen im Herbst beginnende Fäulnis kaum ein Kraut gewachsen. Nur mit vereinten Kräften und dem aufopfernden Einsatz der Lesemannschaft ist es uns gelungen, sagt Lisa, das Schlimmste zu verhindern. Mit dem, was wir jetzt im Keller liegen haben, sind wir allerdings sehr, sehr zufrieden. Wie Lisa den Weinjahrgang im Einzelnen erlebt hat, welche Maßnahmen sie in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und welche Learnings sie mit in die nächsten Jahrgänge, mit in die Zukunft nimmt, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo Lisa, grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus heute dabei bist.
Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023. Ich habe ein paar Stimmen ja bereits eingeholt. Und wenn ich das in einen Satz fassen sollte, dann würde ich sagen, Bombenstart mit einer tollen, exzellenten Blüte. Dann ein Frühsommer, der irgendwann Trockenheitsprobleme verursacht hat. Und dann anschließend willkommener Regen, der dann irgendwann den meisten zu viel wurde. Und deshalb war dann im Ergebnis die Ernte keine schlechte, aber zumindest in weiten Strecken eine extrem mühsame, anstrengende, wenngleich auch zeitlich ziemlich kurze. Wie war es bei dir? Wie ging es los?
Ja, du hast es korrekt zusammengefasst und auch noch sehr schön. Für uns war es ein extrem anstrengendes Jahr, weil die Feuchtigkeit, die Trockenheit, das war alles immer auf dem Extremlevel. Also es war so trocken, dass wir uns bei den jüngeren Weinbergen schwer Gedanken um den Fortbestand der Reben gemacht haben und auch viel gießen mussten. Dann war die Feuchtigkeit so extrem, dass sie sich halt auch wirklich lange noch auf unser Arbeiten ausgewirkt hat, weil halt der Boden wirklich komplett durchnässt war und die Beeren dann während der Reife immer dicker und dicker geworden sind und wir auch wirklich Probleme hatten, erstens wirklich die richtige Reife abzuwarten, weil es hat durch extrem viel Niederschlag auch wenig Sonne gegeben. Das heißt, der August, den wir sonst so als so ein Reifefenster auch für die Beeren haben, der war halt einfach verregnet und wir konnten da lange warten und das war dann so ein, wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir im September gelesen und Jahre, wo wir erst im Oktober gelesen haben, es gab auch Jahre im August und dieses Jahr war irgendwie so ein Gefühlschaos darin, weil wie es extrem warm und trocken war, haben wir gedacht, oh, wir müssen im August lesen. Dann war die extreme Feuchtigkeit da, wo wir gesagt haben, oh, die Trauben, die werden nicht reif, wir können erst im Oktober lesen. Und September, der dann einfach mal komplett Sonne und die Reife gebracht hat, das war das Geschenk des Himmels für uns. Das hat uns wirklich gerettet. Aber es ist halt eine große Herausforderung gewesen, da das richtige Zeitfenster und auch die Geduld und die Mannschaftsstärke aufzubringen. Weil also wir lesen alles mit der Hand. Wir planen eigentlich mit so einer Lesezeit von 4 Wochen lieber mehr, Aber dieses Jahr war es so, dass wir innerhalb von 3 Wochen so schnell wie möglich dann auch fertig werden mussten, weil wir einfach auch bei den internationalen Rebsorten festgestellt haben, dass die Haut langsam anfängt, porös zu werden. Also beim Riesling und Burgunder sowieso, aber auch bei Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot, die dann einfach auch nicht mehr mitgemacht haben. Also wir haben ja 3 Wochen lang gelesen und das dann auch jeden Tag. Die Lesemaschinen, die wir unterwegs gesehen haben, haben wir manchmal beneidet, aber andererseits ist es halt so, wenn man morgens im Weinberg steht und guckt sich an, was da hängt. Es gibt Jahre, und es war zum Beispiel 2018, da hat alles am Stock eine homogene Reife gehabt und war auch top gesund. Dieses Jahr war alles dabei, von ganz grün bis rosiniert mit Fäulnis und auch reife, schöne Beeren. Also es war wirklich alles und man musste halt wirklich sortieren. Und das war das Wichtige in diesem Jahr, weil einfach mal runtergelesen kann man zwar einen Durchschnitt aus extrem hohen und niedrigen, aus reif und unreif haben, aber es hat natürlich nicht den perfekten Geschmack und auch nicht das vollreife Aroma, was wir uns eigentlich halt für unsere Weine erhoffen. Deswegen war die Handlese extrem wichtig und da auch die Schnelligkeit, die Mannschaftsstärke, das Agieren da, wo man gerade am dringendsten gebraucht wurde.
Lisa, du hast mir bei einem, glaube ich, meiner letzten Besuche mal bei dir gesagt, dass ihr jetzt schon seit ein paar Jahren den Rebspiegel ein bisschen umstellt. Es gab verschiedene Gründe. Einmal, weil du gesagt hast, ja, es gibt Rebsorten wie Cabernet Franc und andere, die werden jetzt auch bei uns ganz gut reif. Aber ein anderer Grund war auch, den du genannt hast, um sozusagen die Erntezeit, das Erntefenster ein bisschen zu entzerren. Ihr wolltet nicht, dass alle Trauben dann relativ homogen zu einem ähnlichen Zeitpunkt reif werden, sondern dass ihr die einen in Ruhe holen könnt, während die anderen noch in Ruhe ausreifen und ein paar Wochen später dann soweit sind. Und was du jetzt ja sagst, trotz dieser Überlegung, die ihr da mal angestellt habt, ist das Zeitfenster ja ein extrem kompaktes gewesen, oder?
Ja, das stimmt, aber es wäre noch deutlich kompakter, hätten wir da nicht die spätreifenden Rebsorten, weil also in der letzten Woche haben wir uns auch nur noch mit den Rotweinen wie Cabernet Sauvignon und so weiter beschäftigt, weil also da war dann auch mit unseren Burgundern und unserem Riesling nichts mehr zu holen, weil da einfach die Reife so weit fortgeschritten war, dass es mehr, also für trockene Weine keinen Sinn mehr gegeben hätte. Es wäre zu alkoholisch geworden auch.
Und die Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, die gelten jetzt mehr oder weniger unisono für alle Lagen. Weil ich weiß ja, ihr habt ja verschiedene Lagen, ne? An der Rheinfront das eine, aber auch ein bisschen weiter im Hinterland gibt es ja auch Lagen. Oder würdest du da nicht differenzieren?
Da kann man durchaus differenzieren. Also wir haben 2 extrem unterschiedliche Standorte, die die krassen Gegensätze von Rheinhessen zeigen. Nierstein ist wahrscheinlich allen bekannt, ist berühmt für die steilen Hänge, den roten Boden, den hohen Steinanteil im Boden. Der rote Hang bringt uns hier fantastische, das Fundament für grandiose Rieslinge, die halt eine ganz, ganz tolle Mineralität haben. Der Boden ist halt sehr, sehr arm, ein hoher Steinanteil. Das heißt, es wird nicht viel Wasser gespeichert. Also hier haben wir weniger Probleme mit Fäulnis, weil einfach ja, die Rebe da gar nicht so viel aus den Fäulnis schöpfen könnte, um sich unglaublich dick aufzusaugen. In Wintersheim, das ist praktisch der 2. Standort, dort haben wir einen Kalksteinboden. Es ist höher gelegen und spätreifender und hier sind wir so bei 260 Metern. Es ist deutlich kühler als Nierstein und hier haben wir auch einfach, einfach nochmal so ein späteres Zeitfenster für die Lese. Also wir haben an beiden Standorten praktisch den gleichen Niederschlag gehabt, also nicht genau gleich viel, aber ähnlich. Mhm. Aber wir haben gemerkt, dass Nierstein halt weniger zur Fäulnis geneigt hat, weil wegen dem armen Boden. Aber es war auch so, dass halt die extreme Hitze, die wir im Frühsommer gespürt haben, die war in Wintersheim deutlich weniger ausgeprägt. Also da war es dann entspannter. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich kann schlecht sagen, dass ich das eine oder das andere vorziehen würde, weil es für uns auch so ja, die Herkunftscharakteristik schön widerspiegelt, weil man da auch wirklich schmecken kann, was macht eigentlich Herkunft und Boden und auch das Kleinklima und das Terroir aus. Also wir hatten an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu kämpfen.
Okay, du sagst, in Nierstein, da kann man, wenn es sehr, sehr trocken ist, da kann man die Welt nicht von heute auf morgen einfach verändern. Aber das sind natürlich Rahmenbedingungen, mit denen man jetzt ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder zu tun hat. Was heißt das sozusagen schon prophylaktisch für die Bodenbearbeitung, für das Laubwandmanagement und für Dinge, die ihr sozusagen doch ein Stück weit beeinflussen könnt?
Ja, also wir haben ja 2018 so einen extremen Klimaänderung gehabt. Also es war so das erste der letzten extrem heißen Jahre und seitdem gehen wir das Thema Bodenmanagement im Roten Hang auch sehr viel sensibler an. Wir haben angefangen, den Boden mehr zu beschatten, abzudecken. Also wir haben ein sehr gutes Forschungsinstitut, das sein Wissen auch mit all uns, unseren Kollegen und uns teilt. Da gab es Messungen, dass der Boden, der rote Boden, der offene rote Boden in unseren Lagen hier in Nierstein an einem ganz normalen Sommertag, an dem es so ja, ca. 25, 26 Grad hat, weit über 50 Grad steigen kann, einfach durch die rote Farbe, durch die begünstigte Lage zur Sonne hin und auch die Reflexion zum Rhein. Also es hat schon einen Rieseneffekt und deswegen ist das Thema Beschattung extrem wichtig. Also wir bringen dafür auch Material in den Weinberg, Stroh, wir sorgen für eine Begrünung, die auch den Boden hält. Das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn wir über extreme Hitze reden, gibt es natürlich auch wieder die Extremwetterereignisse wie Starkregen, der dann auch natürlich dafür sorgen könnte, dass der Boden, der Mutterboden, der Oberboden abschwemmt. Und wir wollen das halt halten, indem wir da dann eine Begrünung reinkriegen, die dann auch halt einfach den Boden stärkt und auch für den Humusaufbau sorgt. Und gerade das Thema Humusaufbau ist auch noch ein ganz, ganz großes Kapitel. Also wir bringen Stroh rein, wir pflanzen Begrünungsmischungen, die halt das Bodenleben fördern. Aber wir bringen auch mehr Humus in Form von Rindenmulch, von Kompost rein. Denn der Humusgehalt ist auch was uns halt in den extrem schwierigen Situationen wie Trockenheit und extremer Kälte die Reben retten. Weil mehr Humus bedeutet auch mehr Wasserspeicherfähigkeit. Und das ist dann was uns gerade in dieser extremen Hitze sehr hilft. Man muss aber sagen, dass das halt eine Aufgabe ist, die nicht von heute auf morgen bewältigt werden kann. Also wir sind da dran und das wird jetzt von Jahr zu Jahr besser, aber wir brauchen da noch einen langen Atem, um da auch nicht die Lust dran zu verlieren.
Das ist ein Thema, das haben alle Kollegen, die mit denen ich rede. Und es ist vielleicht auch ein Thema, hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber man hätte das auch 10 Jahre früher sozusagen angehen können. Dann
ja, man muss sagen, vor 10 Jahren haben wir uns eher noch damit beschäftigt, wie steigern wir die Reife, wie kriegen wir mehr Mostgewicht, um dann am Ende mehr Zucker zu haben und dann am Ende vielleicht einen Riesling zu haben, der international in so einem Vergleich anders da dasteht als jetzt. Also unsere Rieslinge haben so 11,5 bis 12%. Und es ist halt dann doch ein anderes geschmackliches Erlebnis, als wenn man auf der internationalen Bühne agiert. Und da sind dann 13, Weißweine, ja, bei denen es mit 13 anfängt. Also wir müssen halt uns klar eigentlich unserer Nische bewusst sein und da ein Selbstbewusstsein natürlich auch entwickeln und das feiern, dass wir diese Leichtigkeit haben. Ich komme gerade aus Mailand. Wir haben einen italienischen Importeur und da war es so, dass die Leute, ich hatte erst Angst, ich müsste den Riesling erklären und sagen, ja, es ist halt leicht, es hat halt Säure und es ist komplett trocken. Aber es war so, dass die Italiener extrem begeistert davon waren, so was ganz anderes und Klares und Leichtes zu probieren. Und gerade die italienischen Kollegen waren komplett begeistert. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das mal zu sehen, wie wir wahrgenommen werden.
Ja, erstens ist es eine Nische, zweitens aber eine, die man ja ganz selbstbewusst auch ausfüllen und betreten darf. Zumal sich ja auch nicht nur hierzulande, sondern ich denke auch über die Landesgrenzen hinaus, so das stilistische Ideal in den letzten 10 Jahren ja doch ein bisschen verändert hat. Ne? Also diese genau. Weißweingranaten mit 13,5 Volumenprozent, noch sehr fett, säurearm und barrik ausgebaut. Also das ist nun fast schon wieder ein Stück weit Vergangenheit. Ne?
Das stimmt, ja. Also die Küche hat sich ja auch deutlich gewandelt, die Lebensstile sind auch deutlich bewusster geworden und es ist, glaube ich, auch ein sehr viel stärkeres Auseinandersetzen mit dem, was man eigentlich da probiert und trinkt und genießt, und das ist besonders für uns sehr hilfreich.
Ich habe bei Kollegen von dir gehört, es waren ja auch, wo es an der einen oder anderen Stelle Probleme gab mit Oidium. Wie war es bei euch?
Es war gut. Also gut war, dass wir kein Oidium hatten, aber der Preis dafür war hoch, weil dieses Jahr hat uns gebrochen, könnte man sagen. Das ist wirklich extrem krass viel Einsatz gewesen. Mit sehr, sehr viel Beobachten, mit ständig parat sein, aber auch Einsatz, der halt auch dann, also ich kann da gar kein positives Wort zu sagen. Das Jahr war, was den Pilzdruck angeht, extrem, und das ist Bastians großer Verdienst, dass wir einfach null Schaden hatten. Das ist aber auch dem geschuldet, dass er sich damit extrem auseinandergesetzt hat. Dass er auch, wir haben extrem viele Gespräche mit Kollegen gehabt, uns viel ausgetauscht. Wir haben sehr, sehr kurze Zeitfenster gehabt und dann auch. Ja, wir sind jetzt gerade in der Umstellung, das war dadurch auch nochmal eine große Herausforderung. Mhm. Toi, 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 es hat geklappt. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir geerntet haben, und auch die Qualität der Trauben war toll. Aber dieses Jahr, das war ein Jahr, wo man sich entscheidet, ob das ein Jugendtraum war, der Winzerberuf, oder ob man das auch noch im hohen Schwierigkeitsmodus spielen will.
Also das braucht man höchstens alle 20 Jahre mal, ne?
Ja, eigentlich nie wieder.
Nie wieder. Und dann war die Lesezeit ja auch extrem warm, ne?
Das stimmt, ja. Die Lese war extrem warm. Wenn wir kühlere Nächte gehabt hätten, hätten wir das vielleicht so ein kleines bisschen weiter noch hinauszögern können, die Lese, also es wäre dadurch vielleicht entspannter geworden, aber die hohen Temperaturen am Tag haben halt auch dafür gesorgt, dass wir nur ein relativ kurzes Zeitfenster zum Lesen hatten, weil wenn es dann am Nachmittag, also es war ja tatsächlich so, dass wir knapp 30 Grad hatten, mit knapp 30 Grad warmen Trauben weiterzuarbeiten, ist auch schwierig, da ist es halt wichtig, dass man eigentlich eine gewisse Kühle in den Trauben hat, um nicht zu warm in die Gärung zu kommen. Ja, also es lässt sich nicht schönreden. Das Jahr hat lauter Herausforderungen gebracht.
Wie viel Ertragsbuße gab es dann im Ergebnis?
Also wir haben extrem viel rausgeschnitten. Also wir haben teilweise bei Anlagen, die wir in einem normalen Jahr weil wir sind ja in Nierstein halt mit wenig Ertrag ernten, war es dieses Jahr noch deutlich weniger. Also es ist schon eine Extremsituation gewesen. gewesen. Und wir sind extrem froh, dass wir so ein gutes Leseteam hatten, weil es ist auch nichts mit, oder es ist schwierig, da dann zu sagen, ja, komm, dann lest einfach und guck, dass es einigermaßen aussieht, sondern es war halt wirklich, wir sind da durch, wir haben die Trauben, ja, teilweise ist es so, dass an so einem Hängel, der eigentlich halt 200 oder 300 Gramm wiegt, das, was dann am Ende im Eimer gelandet ist, vielleicht eher 50 bis 100 Gramm waren. Also es ist schon deutlich weniger. Es ist eine extreme, wir nennen das Rausputzen halt. Ja. Also es war halt einfach.
Du musst jede einzelne Traube in die Hand nehmen, ne? Und musst die faulen Beeren rauspitchen. Ja. Also ein großer Verlust an Menge. Wie sieht es mit dem aus an Qualität, was jetzt im Keller ist und überwiegend ja wahrscheinlich noch am Gären ist? Vielleicht ist das eine oder andere auch schon durch. Wie schätzt du es da ein, jetzt mal auf die wichtigsten eurer Rebsorten bezogen?
Ja, also die Rieslinge sind noch am Gären. Die haben auch eine wunderschöne Mineralität und auch vom Mustgewicht her sind wir nicht zu schwer geworden. Also so eine gewisse Leichtigkeit ist auf jeden Fall noch vorhanden. Wir haben aber weniger Säure im Vergleich zu 2021. Und das spielt ja vielen in die Karten. Für uns ist ja Riesling ohne Säure immer ein bisschen schwierig, aber er hat eine Säure, aber weniger als jetzt zum Beispiel.
Sag mal eine Zahl, 7,5 oder wie viel?
Also wir hatten 2021 bei den Trauben, als sie reinkamen, eine Säure von ca. 9,5, also zwischen 9 und 10 irgendwo. Jetzt sind wir beim Jahrgang 2023 eher so zwischen 7 und 8. Und man muss halt bedenken, dass halt während der Lagerung, während der Gärung und während dem Weinausbau durch Weinsteinausfall und auch einfach durch die Reifung immer noch ein bisschen die Säure sich senken wird. Also es ist jetzt kein untypischer Riesling, aber es wird halt so ein bisschen sanftere Riesling-Typ sein. Dann die Burgunder, Spätburgunder gefallen uns extrem gut. Wir haben da auch eine ganz tolle Farbe drin, das macht richtig Spaß. Die sind auch schon durchgegoren, die haben eine tolle Farbe, ein ganz zartes, reifes Tannin auch. Also das lässt uns schon mal sehr positiv gestimmt sein. Wir wollen die Rotweine jetzt auch noch im Stahltank ihren BSA machen lassen und danach geht es dann ins Barrique-Fass für ein Jahr. Bei den Lagenweinen dann auch 2 Jahre. Also die Burgunder gefallen uns auch sehr gut. Die Chardonnay und Weißburgunder, Grauburgunder haben eine wunderbare Frucht gekriegt dieses Jahr, sind auch nicht zu schwer, auch schon einiges trocken. Macht Spaß.
Ja, wenn man über den Jahrgang spricht, dann hat man ja immer so die Hoffnung, man hat einen jubelnden, überglücklichen Winzer oder Winzerin an der Strippe, die ins Schwärmen geraten und die ganze Anstrengung, die über das Jahr hinweg geleistet wurde, kulminiert in sozusagen in einer Lese- oder Postlese-Ekstase. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall.
Nein, also 2023 ist nicht so wie nach der Geburt, dass man alles vergisst und dann denkt, es war ja eigentlich voll schön, sondern es ist wirklich schon krass. Es müssen noch ein paar Jahre vergehen, müssen wir sagen, ach, das war ein ganz toller Jahrgang. Also dieses Jahr war halt durch die Vegetationszeit schon vom Stress geprägt. Dann kam diese extrem hektische Lese. Das Resultat, was wir jetzt im Keller haben, gefällt mir sehr gut. Und was ich auch so bei den Kollegen bisher probiert habe, ist auch echt phänomenal, macht Spaß. Also ich glaube, wir werden uns freuen über das, was wir haben und auch sehr glücklich damit werden. Aber es lässt nicht vergessen, was es uns gekostet hat.
Aber was man auch, glaube ich, festhalten kann, dass in so einem Jahr ansonsten ja das große Potenzial des Roten Hangs in diesem Jahr ein Tick problematisch war, ne?
Ja, also mit dem roten Hang hatten wir halt eigentlich am wenigsten Probleme. Das
okay.
war schön. Also das war, wir haben eine wunderbare Reife und die Fäulnisproblematik war halt auch deutlich geringer. Deswegen konnten wir auch sehr viel später lesen. Also es war gut. Es hat sich doch wieder herausgestellt, dass halt gerade diese Lagen, die einfach schon seit Jahrhunderten für große Weine stehen, mit den schwierigen Situationen halt deutlich besser klarkommen als jetzt tiefgründigere Böden.
Okay. Das nehme ich so mit und sage ganz herzlichen Dank, Lisa. Für deine bereitwillige Auskunft und auch über Dinge zu reden, die dir an manchen Stellen gar nicht so leicht gefallen sind. Hab eine gute Zeit und grüß Bastian.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
So ihr Lieben, das war die 153. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Lisa Bunn vom Weingut Bunnstrebel in Nierstein, die uns einen umfänglichen Eindruck ihrer in diesem Weinjahrgang nicht immer rosigen Erfahrungen gegeben hat. Eine Lehrstunde, wie ich meine, wie sehr das Leben und die Befindlichkeiten einer Winzerin oder eines Winzers vom Wetter im Jahresverlauf geprägt und oft auch hin- und hergeschaukelt werden. Auch die Stilistik der Weine bleibt davon nicht unbeeindruckt. Das demütig in Erinnerung zu behalten, wenn wir später diese Weine im Glas haben, verlangt der Respekt vor dem Schaffen dieser Menschen. Wir sollten es nicht vergessen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus der Pfalz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.